Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen.
Zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserer 107. Folge beim Podcast Schwestern in Zion. Und wir sind nun ganz frisch unterwegs im Buch Lehre und Bündnisse, beziehungsweise auch in der köstlichen Perle. Nämlich heute geht es ganz viel um die Lebensgeschichte von Joseph Smith. Und zuerst einmal wollen wir auch die neuen Hörer begrüßen. Wir haben in unseren Statistiken gesehen, dass anscheinend der Artikel von uns im Liahona sehr viele Leute darauf aufmerksam gemacht hat, sich einmal unseren Podcast anzuhören. Und das freut uns sehr. Wir haben auch schon hier und da Rückmeldungen von euch bekommen und das freut uns einfach total.
Ja.
Ich glaube, dass vielen nicht bewusst ist, die sich das anhören, dass wir vor so einem Mikrofon sitzen und voreinander, aber gar nicht so wissen, was auf der anderen Seite passiert. Wie viele Leute sich das anhören, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und dann ist das immer wieder schön, doch ein paar Rückmeldungen zu hören. Und für all die Hörer, die schon länger bei uns sind und vielleicht das noch gar nicht mitgekriegt haben, die können gerne mal im aktuellen Liahona Januar 2025 in die Rundschau, also in diesen inneren Mittelteil schauen, der extra für die Region ist, Deutschland, Schweiz und Österreich. Dort gibt es einen Artikel, den wir über uns und wie wir zu diesem Podcast inspiriert wurden und was es uns so bedeutet. Ja, darüber haben wir geschrieben. Da könnt ihr gerne reinschauen.
Da sind auch Fotos von uns
zu sehen. Da sind Fotos von uns, falls ihr noch mal ein Gesicht dazu haben wollt.
Genau.
Richtig. Und gerne empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Nicht für uns persönlich, aber wir möchten gerne, dass das, was wir tun für den Herrn, so viele Menschen erreichen kann, ja, wie der Herr möchte. Und das wäre sehr, sehr schön. Ebenso könnt ihr uns helfen, wenn ihr zum Beispiel auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört, uns Bewertungen dalasst. Das hilft immer, dass es weiter verbreitet wird, dass die Leute, denen es vielleicht auch gefallen könnte, durch den Algorithmus dann darauf hingewiesen werden. Also gerne weitererzählen. Das wäre sehr schön, wenn wir vielleicht noch mehr Leuten eine Freude damit machen können. Und auch uns macht ihr damit eine Freude.
Ja.
Also vielen Dank für alle, die da sind. Lange
Jawohl.
Rede, kurzer Sinn.
Ob lang oder kurz.
Genau.
Danke an alle, die reinhören.
Und danke an alle, die einfach auch Interesse daran haben, über das Evangelium zu hören, zu sprechen und diese Freude mit uns zu teilen. So, und jetzt steigen wir auch endlich ein in die aktuelle Folge. Also wir lesen in der kommenden Woche oder in dieser Woche Joseph Smith Lebensgeschichte, die Verse 1 bis 26. Und da geht es ganz klassisch um das Thema, was auch diejenigen, die die Kirche kennenlernen, als erstes hören, nämlich die erste Vision von Joseph Smith und wie das alles begonnen hat hier mit der Wiederherstellung. Wenn wir in diese Geschichte einsteigen, dann befinden wir uns im Frühjahr 1820 und wir können darüber nicht nur in dem Buch Joseph Smiths Lebensgeschichte lesen, sondern auch in dem Buch Heilige, das ja so ein bisschen die Geschichte der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage so den Hintergrund behandelt, ein bisschen beziehungsweise sehr viel ausführlicher darauf eingeht. Und da finden auch die Alteingesessenen manche Dinge, die sie noch nicht gehört haben, manche Details. Und gerade über die erste Vision wird hier im Kapitel 1 ein wenig, aber vor allen Dingen im Kapitel 2 gesprochen. Allgemein können wir sagen, dass der Bericht, den wir hier lesen in Joseph Smiths Lebensgeschichte, nicht so ist, dass Joseph Smith abends nach Hause kam und sich den aufgeschrieben hat in sein Tagebuch. Nein, es ist so, dass er erst 18 Jahre später darüber geschrieben hat, was zu dieser Zeit passiert ist. Das Jahr 1838 war auch nicht irgendein Jahr. Es war ein Jahr voller Verfolgung und Vertreibung, Mord, Angriffe von Milizen und immer wieder dem Pöbel. Es ist das Jahr des Ausrottungsbefehls des Gouverneurs von Missouri gegen die Heiligen der letzten Tage und das Jahr der Inhaftierung unseres Propheten Joseph Smith in Liberty. Also da ist einiges los gewesen. Und Joseph schrieb diesen Bericht dann zu dieser Zeit auf, um die öffentlichen Lügen und die Gerüchte, die einfach hochkochten zu dieser Zeit besonders, um die auszuräumen und klarzustellen, was wirklich passiert ist aus seiner Sicht. Zuerst einmal berichtet er hier von seiner Geburt, seiner Familie und wie die Familie nach Manchester in New York kam. Ganz spannend ist auch allein schon zu wissen, warum Josephs Familie damals nach New York kam. Sie lebten vorher in Vermont Und 1815, als Joseph 10 Jahre alt war, brach auf einer indonesischen Insel ein großer Vulkan aus. Also es war ein riesiger Ausbruch. Und der Ausbruch, nicht nur durch die Lava, sondern vor allen Dingen durch die Asche, die dadurch auch entstand, hatte Auswirkungen, die weltweit zu spüren waren. Unter anderem in Vermont, was dazu führte, dass durch diese Asche die Wetterverhältnisse verändert wurden und die Ernte in diesem Jahr für alle, aber halt auch für Josephs Vater besonders schlecht war, sodass sie in Vermont nicht weiter leben konnten und weiterreisen mussten. Und so trieb es sie nach Manchester, New York, in die Nähe von dem Hügel, in dem vor vielen, vielen Jahren Moroni die Platten vergraben hatte, um überhaupt in die Lage versetzt zu sein, dorthin zu kommen und die Platten eines Tages zu erlangen. Zusätzlich führten all diese Auswirkungen, die der Vulkanausbruch weltweit hatte, durch Krankheiten, durch Hunger, allgemein durch die Angst, die die Auswirkungen schürten, dazu, dass die Menschen immer mehr Interesse an Religion zeigten, Antworten darauf suchten und dass auch die Religionsführer darin ein Zeichen sahen, dass Gott die Welt straft und dass die Menschen zu Gott kommen müssen, um Buße zu tun. Also das führte ganz viele Dinge herbei oder brachte ganz viele Dinge in Bewegung für die Familie von Joseph Smith, aber auch generell für die Menschheit, für diese Gegend vor allen Dingen, die dabei mithalfen, ja, alles vorzubereiten für die Wiederherstellung Jesu Christi. Also es ist ganz interessant, wie das auch alles so zusammenspielen kann, auch solche Dinge. Deshalb, jetzt in Manchester angekommen, ist auch hier spürbar, dass es eine Zeit des religiösen Aufbruchs gibt, wie es so schön genannt wird. Und viele verschiedene Kirchen entstehen, viele verschiedene Interpretationen der Lehre Jesu Christi und wie sie umgesetzt werden soll. Und natürlich auch Streit zwischen diesen Positionen der verschiedenen Kirchen. Auf der einen Seite wird Liebe gepredigt und das Evangelium Jesu Christi, so wie sie es verstehen. Aber gleichzeitig herrscht Uneinigkeit im Glauben. Und diese Liebe wird nicht gelebt. Teile der Familie von Joseph Smith schließen sich den Methodisten an, aber Joseph selbst kann sich genau wegen dieses Streites nicht entscheiden, wem er sich anschließen soll. Interessant ist auch hier, noch einmal ein paar Jahre zurückzugehen, denn wir lernen in dem Leitfaden die Geschichte der Kirche in der Fülle der Zeiten, aber auch wird es in dem Leitfaden Komm und folge mir nach selbst erwähnt, dass seine Mutter Lucy Mac Smith ähnliche Dinge und ähnliche Gedanken durchgemacht hat wie Joseph selbst. Also sie plagten auch schon als junge Frau mit etwa 19 Jahren ähnliche Fragen, sodass sie sich lange keiner Kirche anschließen konnte. Denn all die Dinge, die sie predigten, entsprachen nicht das, was sie von der Urkirche in der Schrift gelernt hatte. Außerdem gefiel auch ihr der Streit zwischen diesen Positionen nicht. Und es gibt eine Situation, in der sie sehr krank war. Sie war an Tuberkulose erkrankt, sehr schwer. Und sie fürchtete zu sterben und dass dieses Leben vorbei sei, bevor sie ja die richtigen Antworten gefunden hatte. Und sie versprach Gott in einem sehr innigen Gebet, dass sie ihm sein ganzes Leben lang dienen würde, wenn er sie nun am Leben ließe. Und als das auch eintrat, dass sie leben durfte, weiterleben konnte, war das ein Grund, warum sie lange Zeit immer nach der Wahrheit suchte. Anscheinend gab sie diesen Drang, nach der Wahrheit zu suchen, auch an ihren Sohn weiter, der ja verzweifelt nach der Kirche suchte, die Recht hatte. Bei einer Predigt eines Tages zitierte ein Geistlicher Jakobus 1, Vers 5. Joseph hörte das und schlug zu Hause diese Schriftstelle nach. Die ist in unserer Kirche sehr berühmt, weil sie einiges ausgelöst hat. Er las dann im Jakobusbrief 1, Vers 5 und 6. Es geht darum, dass wenn jemand nach Weisheit sucht, dass er sie bei Gott erbitten soll und dass er denen Weisheit gibt, die Weisheit suchen. Diese Worte berührten ihn tief, als sprächen sie zu ihm persönlich, sagt er. Und deshalb ging er in den Wald, um das erste Mal in seinem ganzen Leben laut zu beten. Er entschied sich, zu einer Lichtung zu gehen, an der er zuletzt erst vor wenigen Tagen Holz geschlagen hatte und begann dort zu beten, nachdem er sich vergewissert hat, dass niemand dort ist und dass er ganz für sich allein ist. Als er beginnt zu beten, spürt er plötzlich eine dunkle Macht. Er hört sogar Schritte hinter sich, doch als er sich umdreht, sieht er niemanden. Seine Zunge schwillt an, sodass er nicht mehr sprechen kann. Diese Schritte, die er zuvor gehört hat, werden immer lauter. Also es ist wirklich eine sehr gruselige Situation.
Mhm. So richtig horrorfilmmäßig, ne?
Ja, richtig schlimm.
Ja.
Und seine Zunge fühlt sich mittlerweile wie gelähmt an und dichte Finsternis zog auf. Das ist nicht nur im übertragenen Sinne gemeint, denn er sagt, dass er die Sonne nicht mehr sehen konnte. Dadurch kommen auch Zweifel in ihm hoch. Schreckliche Bilder kommen in seine Gedanken und er hat das Gefühl, jemand würde ihn umbringen wollen. Also das ist alles eine schreckliche Situation, wenn wir uns vorstellen, so einer Panikattacke zu hängen. Obwohl du gerade Antwort haben möchtest von Gott.
Ja.
Aber in seinem Wunsch, mit Gott zu sprechen, bringt er alle seine Kraft zusammen und ruft Gott an. Seine Zunge löst sich, dass er gerade um Befreiung flehen kann aus diesem Zustand, bevor es noch schlimmer wird. Doch dann, bevor man vielleicht denkt, jetzt ist es komplett vorbei, oder vielleicht dachte er das, er kann gar nichts mehr tun, sieht er eine Säule aus Licht. Und die Bäume um diese Säule aus Licht herum sehen aus, als ob sie in Flammen stehen würden, so hell ist es um ihn herum. Als Joseph dieses Licht wahrnimmt, bemerkt er auch, dass die böse Macht vor dem Licht flieht und die Macht Gottes bringt Frieden und Freude zu ihm zurück. Gott Vater und Jesus Christus erscheinen und Gott Vater spricht Joseph an und weist ihn an, seinem Sohn Jesus Christus zuzuhören. Joseph berichtet außerdem, das lesen wir in Heilige auch, dass Engel überall um sie herum sind. Es sind nicht nur die beiden, sondern überall um sie herum sind Engel. Und bevor Jesus mit ihm über seine Frage anfängt zu sprechen, werden Joseph erst einmal alle seine Sünden vergeben. Das muss auch ein tolles Gefühl sein, vor allen Dingen nach allem, was gerade durch diese böse Macht passiert ist und Zweifel, die er selber hatte, die dort aufkamen besonders, ihm werden seine Sünden vergeben. Und nun geht es um die Frage, mit der Joseph ringt, nämlich welcher Kirche soll er sich anschließen? Er bekommt die Antwort, dass er sich keiner Kirche anschließen soll. Denn diese nahen sich nur mit Worten und nicht mit Taten oder dem Herzen, so wie der Herr sagt. Er bekommt weiter erklärt, dass heilige Wahrheiten mit der Zeit verloren gegangen sind und dass Joseph auserwählt wurde, sie eines Tages diese Fülle bekommen wird. Dann ist es auch relativ schnell wieder vorbei und nachdem die beiden wieder verschwunden sind und Joseph wieder allein ist, liegt er völlig geschwächt auf dem Rücken, auf dem Waldboden und kann sich einige Zeit nicht bewegen. Die Macht Gottes und auch das, was davor passiert ist, wahrscheinlich haben ihn immens geschwächt. Nachdem er sich gesammelt hat und einige Zeit dort liegt, kann er irgendwann wieder aufstehen, geht aber auf sehr wackeligen Beinen zurück nach Hause. So sehr, so wackelig und so durcheinander, dass seine Mutter, schon als er zur Tür reinkommt, sehr besorgt ist und fragt, ob es ihm gut geht. Joseph wiegelt aber alles ab und sagt, dass es ihm gut geht und alles in Ordnung ist. Das Einzige, was er seiner Mutter sagt, ist, dass er nun herausgefunden hat, dass der Presbyterianer-Glaube nicht der richtige ist. Mehr hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen wollen können, ich weiß es nicht. Aber so war es jetzt erstmal. Ein paar Tage später fühlte er sich aber bereit dazu, mit jemandem über seine Vision zu sprechen, nämlich mit einem Prediger. Ein Prediger, den er schon durch verschiedene Versammlungen kannte, dem er oft zugehört hatte und von dem er die Erfahrung gemacht hatte, dass er immer sehr gerührt war und sehr offen für verschiedene Erweckungsversammlungen, die sehr populär waren damals. Also wenn die Menschen davon gesprochen haben, dass sie von Gott, vom Geist sehr ergriffen waren, dass er da immer sehr berührt von war. Und so dachte er, okay, wenn ich jetzt von einer Vision erzähle, dass ich den Geist Gottes gespürt und Jesus Christus und den Vater im Himmel sogar gesehen habe, dass er jemand wäre, der das verstehen und annehmen könnte. Dieser Mann wird aber sehr, sehr wütend und sagt eindringlich zu Joseph, dass solche Visionen vom Teufel sind und dass es generell Visionen und Offenbarungen nicht mehr gibt und es sie nie wieder geben wird. Auch weiter, wenn Joseph davon erzählt in der nächsten Zeit, auch andere Menschen sehen ihn eher als Bedrohung und er wundert sich sein Leben lang immer wieder darüber, dass die Menschen ihn als eine Bedrohung gesehen haben, weil er doch weltlich gesehen so unbedeutend war. Und für ihn war es eher ein Zeugnis darüber, dass der Satan ihn durch die anderen Menschen abhalten wollte, davon das zu verbreiten. Joseph gibt hier in Joseph Smiths Lebensgeschichte auch weiter Zeugnis davon, dass es wahrhaftig eine Vision war und dass niemand ihn jemals davon abbringen kann und niemals davon abbringen wird, daran zu glauben oder zu leugnen, dass Gott zu ihm gesprochen hat und ihn besucht hat. Neben allen Anfeindungen und Schwierigkeiten, die Joseph um ihn herum begegneten, war er aber persönlich für sich zufrieden mit der Weisung, die er bekommen hatte, sich keiner Kirche anzuschließen, nicht mehr suchen zu müssen und dass er einfach auf weitere Anweisungen warten sollte. Er sprach irgendwann dann erstmal nicht mehr über seine Vision, eben wegen all dieser Situationen, die kamen, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und wie am Anfang erwähnt, schrieb er diesen Bericht für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit auch erst etwa 18 Jahre später auf.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung, wie immer. Es sind super schöne Verse, finde ich. Also ich bin jedes Mal, wenn ich die Lebensgeschichte lese, beeindruckt, wie viel Lehre da drin steckt irgendwie und beziehungsweise auch wie viel Geist man dabei fühlt. Und ich bin auch beeindruckt, an wie viel Joseph sich noch erinnern konnte nach 18 Jahren. Ich meine, das ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber es ist ja dann doch relativ detailliert. Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich vor 18 Jahren gemacht habe. Aber es hat sich wahrscheinlich sehr auch in seine Erinnerungen eingebrannt.
Ja, wobei das ja auch ein Kritikpunkt war, dass er manchmal ein bisschen abgewichen ist. Mhm. Dass es verschiedene Berichte gibt und er nicht immer alles eins zu eins im gleichen Wortlaut und hier und da ist das dann zuerst passiert und so. Also ich habe jetzt keine anderen Berichte noch gelesen darüber. Es gibt natürlich ein paar mehr Informationen noch über das Buch Heilige, das aus verschiedenen Quellen ja zusammengesucht ist.
Ja.
Aber generell ist es einfach der Punkt, ja, es ist ein einschneidendes Erlebnis, aber das ein oder andere Detail ist nach 18 Jahren einfach
verschwommen.
Ja.
Ja. Ja, genau. Ja, aber du erwähnst gerade das Buch Heilige und als ich nochmal, diese Kapitel ist schon eine Weile her, ich habe das Buch schon mal gelesen, aber es ist schon eine Weile her, etliche Jahre und ich habe jetzt zur Auffrischung nochmal reingelesen und mir ist ein Absatz besonders aufgefallen. Dazu muss ich sagen, dass ich diesen Absatz eigentlich schon ganz gut kenne, nämlich aus der Lebensgeschichte, denn das war eine der, ich würde nicht sagen wenigen, aber eine der Schriftstellen, die ich damals auswendig gelernt habe. Das war nämlich eine Seminarschriftstelle, die Verse 15 bis 20 und die sind lang. Deshalb ist mir relativ vertraut gewesen, was passiert ist im Wald, weil das eben diese 5 Verse sind. Aber als ich den Abschnitt in Heilige gelesen habe, habe ich ihn nochmal neu lieben gelernt, was dort passiert. Und ich möchte das gerne einmal vorlesen. Das befindet sich auf Seite 16, im zweiten Kapitel. Und wir sind gerade da, wo Joseph sich hingekniet hat und das Gebet gesprochen hat um Weisheit, um Führung, um Gnade, um Vergebung und so weiter. O'Neill hat auch einiges schon davon erzählt, aber trotzdem gibt es noch einige interessante Details. Dort steht: Doch während er betete, schien seine Zunge so stark anzuschwellen, dass er kein Wort mehr herausbrachte. Er hörte Schritte hinter sich, aber als er sich umdrehte, war niemand zu sehen. Er versuchte weiter zu beten, doch die Schritte wurden immer lauter, so als würde jemand auf ihn zukommen. Er sprang auf und sah sich um, doch noch immer war niemand zu sehen. Plötzlich ergriff ihn eine unsichtbare Macht. Er versuchte noch einmal zu sprechen, doch seine Zunge war wie gelähmt. Eine dichte Finsternis zog sich um ihn herum zusammen, sodass er das Sonnenlicht nicht mehr sehen konnte. Zweifel überkamen ihn und schreckliche Bilder schossen ihm durch den Kopf, die ihn verwirrten und nicht mehr losließen. Er hatte das Gefühl, dass da ein reales, schreckliches, unvorstellbar mächtiges Wesen war, das ihn auslöschen wollte. Joseph nahm alle Kraft zusammen und rief noch einmal Gott an. Endlich löste sich seine Zunge und er flehte darum, aus diesem Zustand befreit zu werden. Doch stattdessen versank er immer tiefer in Verzweiflung. Unerträgliche Finsternis bemächtigte sich seiner, sodass er dachte, es sei um ihn geschehen. Ein dunkler Abschnitt in dieser Geschichte, die eigentlich so voller Hoffnung und so voller Licht und Liebe ist. Weil genau das sind Gefühle, die wir alle irgendwie irgendwo kennen. Wir müssen uns vorstellen, was um Joseph herum und in ihm vorgegangen ist. Du hast das eben schon erzählt, um ihn herum, morgens, er steht auf, der Tag ist schön, er hat sich vorgenommen, heute beten zu gehen, das erste Mal laut. Die Morgensonne scheint durch die Bäume, vielleicht zwitschern die Vögel, ansonsten ist es still. Und er geht in einen Wald, wo er vor ein paar Tagen noch gearbeitet hat. In dem Buch Heilige lesen wir, dass sogar die Axt noch in einem der Baumstämme steckte. Also er hat sich einen besonders schönen Ort ausgesucht und er kniet sich nieder und beginnt zu beten. Und völlig aus heiterem Himmel kommt eben diese Macht, dieses geistige Wesen, völlig real und umhüllt ihn mit einer Dunkelheit, sodass er selbst das Sonnenlicht nicht mehr sehen kann. Also es wird richtig finster, richtig physisch dunkel um ihn.
Ja, ist ja interessant, dass hier schon das beginnt auf geistiger Ebene, was er später beschreibt, dass er sich von Anfang bis Ende immer gewundert hat, warum so viel Gegenwehr kam,
ja,
obwohl er so unbedeutend war. Und irgendwie beginnt es ja hier. Ja. Warum kommt hier so auf geistiger Ebene so eine heftige Gegenwehr gegen so einen jungen Mann, der nichts Böses will, der nur die Wahrheit rausfinden will und für sich einsam im Wald betet und so unbedeutend für alle anderen ist,
ja,
weil es nun mal nicht war. Ne? Weil
Richtig.
Der Satan von Anfang an wusste, welche Aufgabe er bekommen würde.
Ja, genau, ein 14-jähriger Junge, ne, kaum Schulbildung, arme Verhältnisse, viele Geschwister. Ja, da hat niemand viel wahrscheinlich erwartet von ihm so in der Welt. Und deshalb hat er sich wahrscheinlich umso mehr gewundert, warum jetzt das passiert. Mhm. Und nicht nur um ihn herum war diese Dunkelheit, sondern auch in ihm drin. Das hat angefangen eigentlich schon mit dieser religiösen Aufruhr. Diese Fragen, die er hatte, Ungereimtheiten, Sorgen. Er war anscheinend ein richtiger Grübler. Also er hat nicht viel geschrieben oder vielleicht auch nicht viel darüber gesprochen, aber er beschreibt immer wieder, dass es ihn sehr tief beunruhigt hat und dass er sehr, sehr viele Sorgen, Gedanken sich gemacht hat. Und er war total verwirrt und aufgewühlt. Und wir lesen auch von Schuldgefühlen, die er hatte, weil er wusste, dass er, ja, so wie wir alle, ein Sünder ist, aber er nicht wusste, wie er Vergebung erlangen konnte. Dann bekommt er diese Hoffnung und ein bisschen Mut durch das Lesen der Bibel, durch Jakobus 1, Vers 5 und die Entschlossenheit. Und er geht in den Wald, vielleicht hat er morgens Frieden verspürt und dann kniet er sich nieder und man erwartet, vielleicht hat er erwartet, dass sich Antworten in ihm ins Herz ergießen. Aber er bekommt das, was man eigentlich am wenigsten erwartet und was auch am wenigsten zu Gott und Jesus Christus passt, nämlich Panik, Angst, Zweifel und eben diese schrecklichen Bilder, was ihm da vor Augen gekommen ist, will man wahrscheinlich gar nicht wissen, was der Satan da so heraufbeschwören kann, die ihn ja komplett verwirren und nicht mehr loslassen. Also er geht hin und betet und er wird eigentlich gefangen genommen, außen und innen. Es ist wie, als würde alles in ihm drin und eben außenrum ihn so in Ketten legen. Und er nimmt alle Kraft zusammen und er ruft Gott noch einmal an und bittet darum, aus diesem Zustand befreit zu werden. Und normalerweise denken wir, okay, jetzt kommt das Licht und die Erlösung.
Ja.
Und das steht in der Lebensgeschichte, also in der köstlichen Perle, nicht so drin. Da steht nur, in diesem Augenblick höchster Angst, aber hier eben in Heilige steht, doch stattdessen, er hofft auf Befreiung, doch stattdessen wird es schlimmer. Und er spricht von unerträglicher Finsternis. Und er dachte, es sei um ihn geschehen. Also er hatte wirklich Todesangst. Er dachte, das war's jetzt.
Ja.
Ich gehe in den Wald und bete zu Gott, um Wahrheit und Wissen zu empfangen. Und ich sterbe jetzt hier. Wir wissen jetzt, wenn wir zurückblicken, dass das der Satan war und dass der versucht hat, sein Reich zu beschützen. Spencer W. Kimball hat gesagt, Lucifer hatte seit Jahrhunderten als uneingeschränkter Herrscher die Vorstellungen der Menschen im Zaum gehalten. Er konnte wohl kaum zulassen, dass sein satanischer Zugriff gelockert wurde. Seine uneingeschränkte Herrschaft war bedroht. Das wissen wir jetzt, aber der 14-jährige Joseph konnte wahrscheinlich nicht so weit sehen und war nicht so rational und dachte, ja, das ist bestimmt der Satan, der will mich hier aufhalten.
Ja.
Für ihn war das real. Und ich habe mich nicht so extrem wie Joseph, aber ich habe mich in den Zeilen ein bisschen wiedergefunden, weil ich und ich denke, wir alle waren wahrscheinlich schon mal in so einer Situation oder in einer ähnlichen Situation. Vielleicht war es nicht ganz so heftig wie bei Joseph, vielleicht war es aber nah dran. Wir haben Zeiten, in denen wir verzweifelt sind, in denen wir das Gefühl haben, dass alles um uns herum dunkel ist. Und wir machen genau das, was Joseph gemacht hat. Wir beten, vielleicht schon seit Tagen, Wochen, vielleicht Monaten oder Jahren. Und wir haben das Gefühl, dass alles nur dunkler wird und nicht heller wird. Die Frage, die sich die ganze Welt eigentlich stellt, ist, warum lässt Gott das zu? Wenn wir seine Kinder sind und er uns so liebt oder noch mehr und noch perfekter, noch vollkommener, als wir unsere eigenen Kinder lieben, warum würde er zulassen, dass wir leiden? Vor allem, wenn wir ihn um Hilfe anflehen. Manchmal kommt die Antwort, Schwierigkeiten gehören zu diesem Leben dazu. Aber ich finde, das ist eine schwierige Antwort, weil für mich ist das kein wirklicher Grund. Ich sage das auch manchmal oder ich sage mir das auch manchmal, aber es nimmt so ein bisschen die Vollkommenheit des Plans des Glücklichseins aus der Gleichung heraus. Denn ich glaube, im Plan des Glücklichseins ist kein Platz für versehentliches Leid. Also Leiden, was einfach so passiert ohne Grund. Und ohne, dass etwas dahinter steckt oder ein Potenzial darin steckt. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, was Gründe sind, warum der Vater im Himmel zulässt, dass wir durch solche schwierigen Zeiten gehen. Und ich bin auf ein Zitat von Henry B. Eyring gestoßen, der gesagt hat, Sie fragen sich vielleicht, zu Recht, weshalb ein liebender und allmächtiger Gott zulässt, dass unsere Prüfungen hier auf Erden so schwer sind. Das tut er, weil er weiß, dass wir geistig an Reinheit und Format zunehmen müssen, um als Familie für immer bei ihm leben zu können. Um dies zu ermöglichen, gab uns der Vater im Himmel einen Erretter und das Recht, uns selbst durch Glauben dafür zu entscheiden, die Gebote Gottes zu halten und umzukehren und auf diese Weise zu ihm zu kommen. Also eine Sache, die Schwierigkeiten und Prüfungen erreichen können, wenn wir das zulassen, sage ich mal, ist, dass ja eben so eine Reinigung oder eine Verfeinerung passiert mit uns. Der Vater im Himmel sieht eben dieses Potenzial für eine Verbesserung, für eine Entschlackung sozusagen unseres Charakters. Vielleicht wird der natürliche Mensch dadurch mehr abgelegt. Vielleicht wird unser Stolz gemindert. Oder wir haben mehr Nächstenliebe und können andere besser verstehen. Es gibt einen Artikel bei LDS Living, den werde ich auch in den Shownotes verlinken, in dem eine Frau davon erzählt, was sie gelernt hat durch die Schwierigkeiten, durch die Prüfungen in ihrem Leben, obwohl sie zu dem Zeitpunkt sicherlich diese Dinge nicht so gerne gelernt hätte, um der Erfahrung zu entgehen. Aber in dem Artikel erzählt sie, wie jedes dieser Erlebnisse sie dazu gebracht hat, sich zu öffnen für andere Menschen, für Nächstenliebe. Und sie erzählt davon, dass so schwer das auch war, durch diese Dinge zu gehen, dass es sie jedes Mal ein kleines bisschen Christusähnlicher gemacht hat. Also diese Verfeinerung kann eben dazu kommen, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus Christus selbst all diese Dinge durchmachen musste. Henry B. Eyring hat weiter gesagt, der Plan des Glücklichseins, den unser Vater für uns hat, zielt im Kern darauf ab, dass wir immer mehr wie sein geliebter Sohn Jesus Christus werden. Das Beispiel des Erretters ist bei allem unser bester Ratgeber. Selbst er musste sich beweisen. Er harrte für alle Kinder des Vaters im Himmel aus und zahlte den Preis für all unsere Sünden. Er spürte das Leid aller, die auf Erden gelebt haben und noch hier leben werden. Obwohl er es nicht nötig hatte, noch feiner zu werden, weil er schon vollkommen war. Ein weiterer Grund, der oft genannt wird, der ein bisschen mit der Verfeinerung zusammenhängt, ist, dass wir lernen sollen. Nicht nur, dass wir Dinge ablegen, sondern auch, dass wir uns entwickeln, dass unser Horizont sich erweitert, dass wir danach Dinge besser beurteilen können, damit wir durch unsere Entscheidungsfreiheit wachsen und lernen können. Das nächste, was Schwierigkeiten und Prüfungen erreichen können für uns, ist Bewegung zur Umkehr. Denn manchmal sind wir selbst der Grund, warum wir leiden. Leid ist oft die natürliche Folge von falschen Entscheidungen, weil wir uns dazu entscheiden, Wege zu gehen, die uns wegbringen vom Licht und vom Glücklichsein. Und der Herr lässt oft zu, dass wir die Konsequenzen fühlen, damit wir eben dazu gebracht werden, dass wir umkehren. Dass wir also wortwörtlich von dem Weg, auf dem wir gerade sind, zurückgehen, dass wir uns ihm zuwenden und vom Falschen wieder auf den richtigen Pfad kommen. Ich glaube, dass besonders heute, wo wir in einer Welt leben, wo ja gefühlt jeder oder jeder Zweite unter Angststörungen leidet oder Depressionen oder irgendeiner Sucht und auch in einer Welt sind, wo wir uns immer vergleichen, glaube ich, dass wir heute mehr denn je denken, dass wir klein sind und nichts können und dass wir unterschätzen, was für Potenzial wir haben. Und manchmal zeigen uns die Schwierigkeiten auf, wo unsere wirklichen Grenzen liegen. Weil wir merken, unsere Grenze ist eigentlich gar nicht unsere Grenze. Wir sind viel stärker, als wir gedacht haben. Ganz besonders, wenn wir Jesus Christus an unserer Seite haben. Und als letztes habe ich gefunden, dass die Schrift erklärt, dass wir auch geprüft werden, um unsere Treue Gott gegenüber auf die Probe zu stellen und zu zeigen und dass wir sie beweisen können. Damit Gott sehen kann und auch wir selber sehen können, dass wir ihm und seinen Geboten treu sind, egal was passiert. Wenn man jetzt zuhört, man ist gut gelaunt, dann kann man denken, ja, auf jeden Fall, das stimmt, das ist alles zu unserem Guten. Aber wenn wir dann in dieser Situation drin sind, sieht das überhaupt nicht danach aus, als sei es zu unserem Guten. Und es kann schnell passieren, dass wir sauer sind auf den Herrn, weil er uns durch so etwas gehen lässt. Trotzdem gehen wir durch diese Zeiten. Und für mich ist deshalb nicht nur die Frage, warum lässt Gott das zu? Weil manchmal der beste Grund uns ja unangenehm oder nicht ausreichend erscheint in diesen Zeiten. Sondern auch, wie schaffen wir es durch diese Dunkelheit durch? Durch diese schrecklichen Bilder, durch Verzweiflung, durch Depression, Krankheit oder Zweifel. Und so weiter. Alles, was uns nicht loslässt. Und Joseph ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir mit diesen schwierigen Zeiten umgehen können. Als erstes können wir tun, was wir tun können. Also wir können ein reines Leben führen, die Gebote befolgen, uns an das halten, was Jesus Christus gesagt hat. Denn manches Leid, wie schon gesagt, lässt sich tatsächlich komplett vermeiden. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, Gott möchte, dass wir stärker sind, als wir sind. Dass wir uns unserer Ziele stärker bewusst sind. Dass wir uns unserer Verpflichtungen sicherer sind, dass wir weniger Verhätschelungen von ihm brauchen und dass wir bereitwilliger sind, einen Teil seiner schweren Bürde zu tragen. Kurz gesagt, er möchte, dass wir mehr wie er sind. Und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, manche von uns sind noch nicht so.
Ich liebe
Elder Holland, ja. Er sagt weiter, was ist das Beste, das in uns steckt? Wozu sind wir fähig? Niemand von uns weiß es bisher. Eine alte arabische Legende erzählt von einem Reiter, der einen dürren Spatz mitten auf der Straße auf dem Rücken liegen sah. Er stieg ab und fragte den Spatz, warum seine Füße in der Luft waren. Der Spatz antwortete, ich habe gehört, heute soll der Himmel einstürzen. Und ich nehme an, du glaubst, deine mickrigen Vogelbeine können das ganze Universum tragen? Lachte der Reiter. Vielleicht nicht, sagte der Spatz voller Überzeugung. Aber man tut, was man kann. Ja, süß, ne? Gut. Also wir können tun, was wir können. Wir können so gut leben, wie wir können. Und wir können uns vorbereiten. Durch Schriftstudium, durch das Gebet, dadurch, dass wir in die Kirche gehen, dadurch, dass wir regelmäßig in den Tempel gehen. Das sind alles sehr wichtige Dinge. Aber manchmal sind wir in einem Moment so von Dunkelheit umhüllt, ich kenne das auf jeden Fall sehr gut, dass all diese Dinge, die wir mal gemacht haben, uns nicht so viel bringen. Und wir haben das Gefühl, wir beten und wir lesen in den Schriften, aber wir kommen da irgendwie nicht raus. Und wir fühlen uns, als wären wir in einer Gedankenstarre. Und ich habe ein paar Schritte gelernt in meinem Studium, wie wir dagegen angehen können. Und die habe ich ein bisschen passend abgewandelt zum Evangelium. Dinge, die wir akut tun können, ist zum Beispiel, dass wir eine Schriftstelle aussuchen, die wir auswendig lernen. Wenn wir in so einem akuten Zustand der Dunkelheit sind, der Panik, der Angst, der Depression, die wir wirklich auswendig lernen oder auch aufschreiben und uns laut aufsagen oder lesen. Ich tendiere dazu, das Abendmahlsgebet in meinem Kopf oder auch laut vor mich her, wenn ich alleine bin, aufzusagen, wenn ich nicht aus meinem eigenen Kopf rauskomme. Das ist einfach eine der Schriftstellen, die ich kann. Und die mich daran erinnert, wie ich immer den Heiligen Geist an meiner Seite haben kann und was Jesus Christus für mich getan hat. Wir können Gebete aufschreiben und lesen, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Was ja auch das Abendmahlsgebet irgendwie ist. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir können Musik uns raussuchen vorher. Wir können
ein
Gebet für den Herrn sind, genau. Lieder mit bestimmten Texten, die uns berühren, die uns erreichen oder einfach reine Musik ohne Text, wenn es das ist, was uns beruhigt oder was uns hilft. Eine weitere recht, ja, auch in der Welt verbreitete Methode, rauszukommen aus dieser Dunkelheit oder runterzukommen, ist Meditieren. Und es gibt viele Möglichkeiten dazu. Es gibt geführte Meditationen oder Meditationen, die man selbst erlernen kann. Und mit Meditation verbinden wir oft Mönche oder den Buddhismus, weil das so ein bisschen aus der Richtung kommt. Aber eigentlich ist Meditation hauptsächlich ruhig sein, achtsam sein, auf Dinge achten, die uns aus unserem Kopf, aus unseren Gedanken strömen und uns beruhigen und fokussieren. Da haben wir bei der letzten Generalkonferenz eine Ansprache zu gehört von L. Todd Budge. Die Ansprache heißt Such den Herrn mit ganzem Herzen. Und er hat über Stillsein gesprochen, um von Gott gestärkt zu werden und über verschiedene Möglichkeiten dazu. Und so ist eine sehr gute Ansprache. Und das Letzte, was wir tun können, das ist nicht so verbunden mit dem Evangelium, aber ist etwas, was uns trotzdem helfen kann, ist uns zu bewegen, Bewegungsroutinen zu überlegen, uns vorzubereiten, ein bestimmtes Workout zu machen, was uns helfen kann. Das sind Vorbereitungen, die wir treffen können, wenn es uns gut geht oder besser geht für die Zeiten, in denen es uns schlecht geht, in denen wir in dieser akuten Dunkelheit sind. Die zweite Sache, die Joseph getan hat, als er irgendwie konnte, war, um Hilfe zu bitten. Und so lange zu versuchen, bis wir es schaffen, um Hilfe zu bitten. Manchmal ist es wirklich schwierig, um Hilfe zu bitten. Aber nicht aufzugeben, sondern weiterhin Hilfe zu suchen. Das kann der Ehepartner sein, die Familie, Freunde. Aber auch professionelle Hilfe ist immer eine gute Möglichkeit. Wenn wir achtsam einen Therapeuten oder eine Therapeutin finden, ich selbst habe mit einem Therapeuten in meiner Jugend die Erfahrung gemacht, dass er alles auf die Kirche und das Evangelium schieben wollte. Also man muss da ein bisschen aufpassen, aber es kann uns sehr helfen, voranzukommen. Also auch professionelle Hilfe ist ja auch die Kirche ganz offen und rät dazu, wenn es nicht mehr geht, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich habe zuletzt auch ein Video dazu, ein Reel auf Instagram gesehen, wo eine Frau, auch Mitglied unserer Kirche, die darüber sprach, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatte und viel gebetet hat und sich irgendwie eine Zeit lang gefragt hat, warum nimmt Gott das nicht von mir? Ich bete doch, warum segnet er mich nicht, indem er das von mir wegnimmt? Mhm. Und dass ihr irgendwann zum Beispiel klar geworden ist, unter anderem, dass Gott sie in eine Zeit geschickt hat, in der es möglich ist und anerkannt ist, sich für psychische Einschränkungen, psychische Krankheiten Hilfe zu holen. Mhm. In ein Land geschickt hat, in dem es möglich ist, das zu tun und nicht damit selber klarkommen zu müssen. Und dass das auch ein Weg ist, in dem Gott uns Hilfe schickt, eben durch andere Menschen, durch Umstände. in denen wir sind, in denen wir leichter an solche ja, Dinge herankommen und dass wir das auch sehen müssen, dass er so arbeiten kann.
Ja, das stimmt. Und heute ist es wirklich einfacher denn je. Es gibt Online-Services mittlerweile, hauptsächlich auf Englisch, aber ich glaube, es wird auch in einer deutschen Version gearbeitet, wo es eben online ist, die Beratung oder die Therapie und wo man auch relativ schnell den Therapeuten oder die Therapeutin wechseln kann. Also es gibt wirklich gute Möglichkeiten. Das ist die professionelle Hilfe hier auf Erden. Aber wir haben auch professionelle Hilfe nicht auf Erden, sondern aus dem Himmel. Denn welche Hilfe ist professioneller als die unseres Erlösers Jesus Christus? Er ist derjenige, der alles durchgemacht hat. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, mich versteht wirklich niemand, auch nicht Jesus Christus, möchte ich an ein paar Schriftstellen erinnern. Im 1. Nephi 19, Vers 9 lesen wir: Und wegen ihres Übeltuns wird die Welt über ihn urteilen, er sei ein Nichts. Darum geißeln sie ihn und er erduldet es. Und sie schlagen ihn und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an und er erduldet es wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern. Und in Jesaja 53, Vers 3 bis 5 lesen wir: Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Henry B. Eyring hat gesagt, wenn Sie sich fragen, wie viel Schmerz Sie ertragen können, denken Sie an ihn. Er hat durchlitten, was Sie erleiden, damit er weiß, wie er Sie emporheben kann. Vielleicht nimmt er Ihnen die Last nicht ab, aber er wird Ihnen Kraft, Trost und Hoffnung geben. Er kennt den Weg. Er hat den bitteren Kelch getrunken. Er hat das Leid aller Menschen auf sich genommen. Sie werden von einem liebevollen Erretter gestärkt und getröstet. Er weiß, wie er ihnen beistehen kann, ganz gleich, was ihnen widerfährt. Der dritte Punkt, den Joseph hier uns zeigt, was wir tun können, ist nicht aufgeben. Weiterkämpfen, selbst wenn es noch dunkler um uns wird, obwohl wir all diese Dinge tun. Es zieht sich zu und wir haben das Gefühl, wir sterben gleich. Er war kurz davor, wie wir in der Lebensgeschichte lesen, sich der Vernichtung preiszugeben, wie wir hier lesen. Also bis er wirklich nicht mehr konnte. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, wenn es eine Zeit lang immer schwieriger wird, je mehr sie sich anstrengen, lassen sie sich nicht entmutigen. So war es auch bei den besten Menschen, die je gelebt haben. Der Kampf durch Dunkelheit und Verzweiflung und das Flehen und das Licht haben diese Evangeliumszeit eröffnet. Das ist es, was sie am Laufen hält und das ist es, was auch sie am Laufen halten wird. Für wie spät sie es auch halten, wie viele Chancen sie ihrer Meinung nach bereits vertan haben, wie viele Fehler sie auch schon begangen zu haben glauben, welche Talente sie auch zu vermissen glauben und wie weit von zu Hause ihren Lieben und Gott sie zu sein vermeinen. Ich bezeuge, dass sie nicht so weit weg sind, dass die Liebe Gottes sie nicht mehr erreichen könnte. Es ist gar nicht möglich, dass ein Mensch so tief sinkt, dass die Lichtstrahlen des unbegrenzten Sühnopfers Jesu Christi ihn nicht zu erreichen vermögen. Geben Sie nicht nach, geben Sie ganz sicher nicht dem Wesen nach, das Ihr Glück zerstören will. Er möchte, dass Sie alle so unglücklich sind wie er. Stellen Sie sich Ihren Zweifeln, beherrschen Sie Ihre Ängste, werfen Sie Ihr Vertrauen nicht weg, bleiben Sie auf Kurs und erleben Sie, wie sich die Schönheit des Lebens für Sie entfalten kann.
Ich finde das so eindrucksvoll an diesem Beispiel der ersten Vision und diesem ganzen Gefühlen, diesen ganzen Kampf, den Joseph hier aushalten muss, dass wir uns ja auch manchmal so fühlen. Du hast das jetzt auch schon ein paar Mal in die Richtung beschrieben, dass das so stark an uns gezogen wird und wir so stark runtergezogen, runtergedrückt werden, dass nichts uns da rausholen könnte, nichts.
Ja.
Und Joseph beschreibt ja hier, oder auch im Buch Heilige wird das noch detaillierter beschrieben, was du ja vorgelesen hast, was alles versucht wurde.
Ja.
Schritte, Gedanken, Geräusche, Panikattacke in tausendfacher Ausführung.
Ja.
Und richtig, richtig schlimm. Also er beschreibt viele Dinge, die der Satan versucht. Aber was wir nicht übersehen sollten ist, als Jesus Christus und Gott Vater dann kommen, ist sofort alles weg.
Ja.
Die strengen sich nicht an. Die kommen einfach und alles ist weg. Und er ist befreit von allem. Und wenn wir nachgeben, weil wir Angst haben, nichts kann uns daraus retten, dann denken wir vielleicht, ja, es fühlt sich so heftig an, aber dann verpassen wir auch, dass einfach Jesus Christus mit seiner Macht kommt oder einfach mit seiner Gegenwart und alles ist weg und alles ist wieder gut.
Ja.
Wann dieser Zeitpunkt kommt, das können wir nicht für jeden beantworten. Das können wir nicht mal für uns selbst beantworten bei vielen Dingen. Aber er wird irgendwann kommen. Und wenn es soweit ist, dass er wirklich kommt auf diese Erde oder dass wir ihm begegnen nach unserem Tod. Aber es gibt es auch im Kleinen. Wir können das auch im Kleinen schon erleben. Auch wenn nicht alles von uns genommen wird, können wir, wenn wir uns erinnern an Situationen, in denen der Geist auf uns gewirkt hat, in dem wir ein Zeugnis von bestimmten Teilen oder vom Evangelium an sich erlangt haben, dann können wir uns erinnern immer wieder an diese Situation, wo der Herr bei uns war, wo der Geist bei uns war und alles gut war. Und wenn es nur kurz war, kann uns das Hoffnung geben dafür, wie groß die Macht Gottes ist. Und er muss sich nicht anstrengen, um uns zu befreien. Er muss nur da sein.
Ja.
Und wir müssen das zulassen und dafür kämpfen.
Das ist perfekt für das glorreiche Ende und die glorreiche Auflösung und Erlösung, die Joseph Smith hier erlebt hat und die auch wir erleben werden. Nämlich, er denkt, das war's. Er ist wirklich an seiner Grenze, nicht an der Grenze, die er dachte, dass das seine Grenze wäre, die er überwunden hat und wo er nochmal gebetet hat und es wurde schlimmer, sondern er ist wirklich an seiner Grenze und denkt, okay, das war's, ich sterbe jetzt. Und in dem Moment erscheint über seinem Kopf eine Lichtsäule. Wir haben Dunkelheit gehabt, er konnte die Sonne nicht mehr sehen, innere Dunkelheit und äußere Dunkelheit. Und plötzlich sieht es aus, als würde der ganze Wald, alle Bäume würden in Brand stehen. So hell ist es um ihn herum. Er vergleicht das mit dem brennenden Busch, den Mose gesehen hat. Dass es wirklich so aussah, als würden Flammen an den Bäumen emporsteigen, die aber die Bäume nicht verbrennen, sondern einfach nur da sind und den Wald erhellen. Und nicht nur außen ist dieses Licht um ihn herum, sondern er erzählt, wie du schon gesagt hast, dass die unsichtbare Macht weicht und dass der Geist Gottes an ihre Stelle tritt. Und er berichtet davon, dass er sofort mit Frieden und unaussprechlicher Freude erfüllt war. Und dann kommt eigentlich noch der höchste Höhepunkt, dass er aufblickt, ins Licht blickt und Gottvater sieht, der auf seinen Sohn Jesus Christus deutet. Und er blickt Jesus Christus an und Jesus Christus nennt ihn beim Namen. Er sagt, Joseph, deine Sünden sind dir vergeben. Eine Erlösung in jeglicher Hinsicht, wie nur Jesus Christus das kann. Und ich habe schon viel von ihm gelesen heute, möchte mit einem Zitat von Jeffrey R. Holland enden. Er ist einfach der König unter den Pep-Talks. Wirklich, er kann das einfach so gut in Worte fassen. Und er hat es einfach perfekt zusammengefasst. Er fordert uns auf, geben Sie nicht auf, gehen Sie weiter, versuchen Sie es weiter. Hilfe und Glücklichsein sind voraus. Manche Segnungen kommen bald, manche kommen spät und manche kommen erst im Himmel. Aber für diejenigen, die das Evangelium Jesu Christi annehmen, kommen Sie. Am Ende wird alles gut. Vertrauen Sie auf Gott und glauben Sie an die guten Dinge, die kommen werden. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.